Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Hagen. Im Deutschlandradio Kultur bringen wir heute Abend den 24. Teil unserer Senderreihe Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie, erzählt in 26 Folgen. Der Geiger Walter Lewin wurde 1924 in Berlin geboren und verbrachte seine Kindheit in einem begüterten jüdischen Elternhaus in Dahlem. Erst im Dezember 1938 emigrierte die Familie nach Palästina. Nach Schulzeit, Abitur und ersten Musikstudien ging Walter Lewin 1946 nach New York und studierte Violine bei Ivan Galamian an der Juilliard School of Music. Noch in der Juilliard School gründete Lewin ein Jahr später das LaSalle-Quartett, dessen erster Geiger er bis 1987 war. 1949 bekamen die Mitglieder des LaSalle-Quartetts als gemeinsam lehrende Professoren ihre erste Anstellung am Colorado College in Colorado Springs. 4 Jahre später wurden die LaSalles Professoren für Quartettspiel am College Conservatory of Music in Cincinnati. In den 4 Jahrzehnten von 1947 bis 1987 unternahm das Ensemble Konzerttourneen in der ganzen Welt und spielte maßstabsetzende Schallplattenaufnahmen ein, darunter das Œuvre für Streichquartett von Schönberg, Berg und Webern, Quartette von Beethoven, Brahms, Wolf und Zemlinski, sowie Quintette von Schubert und Schumann. Im Mai 1987 beendete das LaSalle-Quartett nach über 40 Jahren seine Konzerttätigkeit. Heute bildet Walter Lewin junge Streichquartette in vielen Ländern aus. Hinzu kommen Gesprächskonzerte, Aufsätze, Radio- und Fernsehsendungen. Die heutige Folge unserer Gesprächsreihe trägt den Titel Wolf Rosenberg und Herbert Brünn, Komponisten großer Streichquartette und jahrzehntelange Freunde Walter Lewins. Im Gespräch mit Walter Lewin hören Sie Wolfgang Hagen und Werner Grünzweig. Werner Grünzweig ist der Leiter der Musikarchive der Akademie der Künste zu Berlin.
Herr Lewin, wir haben schon in früheren Sendungen über Ihre Berliner Kindheit und die Emigrationsjahre in Palästina über zwei Persönlichkeiten gehört, die in der Welt der Musik dann eine wichtige Rolle spielten, nämlich über Herbert Brünn und Wolf Rosenberg. Und das waren jetzt aber nicht nur Jugendfreunde oder Kindheitsfreunde, sondern das waren Freundschaften, die Ihr ganzes Leben begleitet haben. Erzählen Sie uns etwas über Herbert Brünn und Wolf Rosenberg.
Ja, es ist tatsächlich ungewöhnlich, dass Freundschaften, die sich in der Jugend herstellen, dann über so wechselvolle Zeitläufe, wie sie die unseren waren, sich erhalten haben. Über Zeiten in Deutschland, dann in der Emigration in Palästina, später dann in der Schweiz, in Europa, in Amerika, wieder in Europa, wieder in Amerika, also über die verschiedensten Erdteile hinweg, über ein ganzes Leben. Denn die Freundschaft mit Herbert Brünn, die datiert praktisch von meinem Geburtstag, an dem es bei dem Onkel von Herbert Brünn ein Kostümfest gab, bei dem mein Vater war, dem wurde telefonisch mitgeteilt, er hätte gerade einen Sohn bekommen. Die Freundschaft der Familien Lewin-Brünn, die ging zurück auf die Kammermusik. Meine Mutter spielte mit dem Onkel von Herbert Brünn, der Cellist war, Amateur-Cellist, Kammermusik, Trio, Klavierquartette und so weiter. Meine Mutter war ja Pianistin. Und so wurde immer musiziert. Und auch die Kinder der Familien Lewin-Brünn, die eng miteinander befreundet waren, spielten alle Musikinstrumente. Es war überhaupt mein Eindruck, dass alle Kinder von allen Familien und auch die Familienmitglieder selber nur musizierten. Dass das ein Irrtum war, das hat sich bei mir erst sehr spät herausgestellt. Wir haben zusammen ein Kinderorchester gegründet, die Kinder der Familie Lewin-Brünn, und haben damit in den verschiedenen Hospitälern und Altersheimen musiziert. So die normale Symphonik, die ein Kinderorchester spielen konnte, Haydn-Kindersymphonie, Mozart, Schlittenfahrt und so, Romberg-Kindersymphonie.
Was spielte der Herbert für Instrumente?
Der spielte Klavier.
Spielklavier.
Er spielte in dem Kinderorchester auch Klavier. Wenn da Instrumente fehlten, spielte er sie am Klavier. Er war ein vorzüglicher Pianist und konnte nicht nur klassische Musik spielen, sondern eben auch Jazz und komponierte auch selber. Und er hat uns also für das Kinderorchester der Kindersymphonie komponiert, die wir mit großem Erfolg aufgeführt haben. Aber er komponierte auch Lieder zu festlichen Gelegenheiten und spielte sie, komponierte sie und dichtete sie und trug sie dann vor. So war er von Anfang an ein sehr vielseitig begabter Musiker, der eben auch Jazz spielen konnte. Und als es dann danach kam, dass er auswandern musste in den 30er Jahren, ging er nach Palästina als Stipendiat des Konservatoriums in Jerusalem. Von dem damaligen Direktor Emil Hauser wurden Stipendien verteilt, mit denen er den jungen Musikern in Deutschland es möglich machte, nach Palästina zu kommen. Sie konnten dadurch ein Studentenvisum bekommen. Und so kam Herbert Brunn 36 ans Jerusalemer Konservatorium.
Das hatte mir ja dann auch das Leben gerettet, praktisch dieses Stipendium. Rosenberg aber kannten Sie nicht schon in Berlin?
Nein, trotzdem, der ganz bei mir in der Nähe wohnte, in Dahlem, praktisch um die Ecke. Wir haben uns nie kennengelernt. Er war einige Jahre älter. Sowohl Herbert Brunn, Jahrgang 18, Rosenberg, Jahrgang 15, die waren so acht Jahre älter als ich. Und die haben sich erst in Jerusalem kennengelernt. Auch Rosenberg bekam ein Stipendium von Emil Hauser, der eben in Deutschland rumfuhr und jungen begabten Leuten diese Stipendien vergab, die ihnen jeweils das Leben gerettet haben. So kam auch Rosenberg ans Jerusalemer Konservatorium und lernte da Herbert Brunn kennen.
Also der war ungefähr zur gleichen Zeit,
die
Mitte
waren
der 30er
36
Jahre.
Ja, kamen die ans Jerusalemer Konservatorium. Also eher als ich nach Palästina kam.
Sie sind ja dann erst ganz spät, Sie sind erst 39,
Ende 38
nach Palästina gekommen und haben die dann bald getroffen?
Ich habe dann sofort natürlich meinen alten Freund Herbert Brunn aufgesucht, der war in Jerusalem und der war inzwischen eng befreundet mit Wolf Rosenberg. Wolf Rosenberg seinerseits war eng befreundet mit Wolf Hildesheimer, den er schon auf der Odenwaldschule 1931 kennengelernt hatte. Die waren nun alle in Jerusalem und hatten da einen bunten Freundeskreis, von dem ich enorm profitiert hatte. Trotzdem ich natürlich etliche Jahre jünger war. Man hat mich in diesen Kreis in Jerusalem um Rosenberg und Brunn und Hildesheimer nur deshalb zugelassen, weil ich einigermaßen gut Geige spielte.
Sie waren sowas wie 15, 16.
Ich war 14, 15, ja.
Da spielt das schon eine Rolle, ob man 5 Jahre älter ist oder 8.
Ja, aber das war für mich kolossal. So einen Kreis von gebildeten und interessierten und artikulierten Leuten hatte ich noch nie kennengelernt. Zuerst kam ich mir davor wie Hans Castorp im Zauberberg. Ja. Ich verstand überhaupt nichts, worüber die geredet haben. Hörte es zu, ich fand es faszinierend, aufregend und interessant und verstand nichts. Und das dauerte eine Weile, ehe ich mich da eingelebt habe, auch in diese Linguistik. Die hatten ja einen Stil zu sprechen. Also der Hildesheimer, das war schon ein Kolossaler. Trotzdem, damals hat er ja nicht geschrieben. Damals war er noch Maler und hat für die Engländer übersetzt. Dann auch später im Nürnberger Trials war er offizieller Übersetzer. Er sprach vorzügliches Englisch. Und natürlich auch fabelhaftes Deutsch, aber er malte damals.
Wolf Rosenberg ist dann später ein großer Musikpublizist geworden, weil wir im Medium Radio hier sind, hat großartige Radiosendungen gemacht. Und es gibt dann im Südwestfunk über ihn auch eine Geburtstagssendung, wo wir alle diese Akteure, bis auf Brunn, glaube ich, jetzt auch nochmal hören können, wie sie geklungen haben. Denn da äußert sich Wolfgang Hildesheimer über den Freund Wolf Rosenberg so.
Lieber Rosenberg, dieser Brief ist natürlich rhetorisch, da er mit dem potenziellen Hörer mehr liebäugelt, als dass er dir Neues verkündet. Du wirst heute 70. Das ist ein gutes Recht, von Pflichten spreche ich nicht, davon haben wir niemals gesprochen. Wir kennen uns nun also seit über 53 Jahren, nämlich seit jenem denkwürdigen Abend im Spätherbst 1932 in der Odenwaldschule, als du mit unserem Chemielehrer Steinitz am Klavier im Geographiezimmer saßest und die vierte Bruckner vierhändig spieltest und nicht, wie du später behauptet hast, die siebente siebenhändig. Außer mir war noch Nina de Maretz Ojens zugegen. Wo mag die jetzt sein? Vielleicht war es das letzte Mal, dass du die vierte Bruckner spieltest. Es klang wie das erste Mal. Das also war der Beginn unseres recht fruchtbaren Zusammenwirkens, das uns freilich niemals die Intimität gestattet hat, uns etwa beim Vornamen zu nennen. Eine Zeit lang wollte ich dir überhaupt das Sie anbieten, aber das wäre in der Odenwaldschule vielleicht noch mehr aufgefallen als unsere bloße Existenz. Bald nach dem ersten Treffen schlugst du vor, dass wir zusammen singen sollten. So gingen wir denn, um unsere Mitschüler nicht noch mehr zu verstören, spätabends in ein Birkenwäldchen am Fuße des Lindenstein und sangen »O Mimi Tupion und Torni« aus La Bohème und »Solene in Questora« aus La Forza del Destino. Duette haben wir einigermaßen gemeistert, aber wie wir das Sextett aus Lucia di Lammermoor geschafft haben, weiß ich nicht mehr. Sang jeder von uns drei Stimmen? Aber damals war eben noch sehr vieles möglich. Ich will nicht allzu anekdotisch werden und schon gar nicht chronologisch, aber ich möchte dich gern mit angemessener Wehmut daran erinnern, dass wir im Lauf der Jahre so manchen Partygast zutiefst beunruhigt haben. Zum Beispiel, wenn wir, um nicht verstanden zu werden und um uns selbst nicht zu verstehen, in unser synthetisches Ungarisch verfielen. Oder wenn du deine apodiktischen Aussprüche proklamiertest, wie etwa Bach und Händel in einem Atem zu nennen, ist genauso wie Ludwig IV. Und Pestalozzi in einem Atem zu nennen, bloß weil sie 1407 geboren sind.
Das war Wolfgang Kildesheimer in einem quasi offenen akustischen Brief zum 70. Geburtstag von Wolf Rosenberg. Dieser Kreis Rosenberg-Brünn in Palästina, wie muss man sich das inhaltlich vorstellen? Worum ging es da, wenn die beiden zusammen waren?
Ja, die haben natürlich noch viele Freunde um sich versammelt. Das waren alles Leute, die damals am Konservatorium in Jerusalem studierten. Und zum großen Teil waren es Studenten von Stefan Wolpe, dem Kompositionslehrer damals, der ursprünglich aus Berlin war. Und in diesem Kreis wurde viel über theoretisches, musikalisch-theoretisches diskutiert, über Fragen der Aufführungspraxis, über Fragen von Platten. Rosenberg war ein riesen Plattensammler, der sich sehr interessierte für Aufnahmen, besonders Gesangsaufnahmen. Es wurde sehr viel über Musik diskutiert.
Aber offensichtlich auch mit großem Humor.
Mit scharfem Humor und Sarkasmus. Ja. Sie waren alle sehr sarkastisch. Zum Beispiel auch über die Programme des Palästina-Orchesters wurde geschimpft, denn die waren denen viel zu konservativ. Es wurde ja kaum neue Musik gespielt. Man interessierte sich eigentlich für neue Musik da im damaligen Palästina überhaupt nicht. Es war kaum ein Werk der neuen Wiener Schule zu hören. Ich habe tatsächlich erst Schönberg zum ersten Mal gehört bei den Plattenkonzerten bei dem Musikologen Peter Gradenwitz, der am Samstag früh auf dem Dach seines Hauses Plattenkonzerte machte. Da habe ich zum ersten Mal die Schönberg-Quartette gehört.
Aber Brünn und Rosenberg haben das von ihrem Lehrer Stefan Wolpe bekommen.
Die haben natürlich diese ganze Musik und die Art, die 12. Musik, die haben sie bei Stefan Wolpe gelernt, der in Berlin zu einem avancierten Kreis von Musikern gehörte. Er hatte zuerst in der Hochschule studiert und hat sich dann sehr schnell da abgesetzt und hat dann mit Busoni studiert und mit den verschiedensten avancierten Musikern und Leuten im Bauhaus in Weimar war er auch. Einer seiner großen Freunde war Hermann Scherchen. Und es wurde von Rosenberg und dem ganzen Brunnenkreis wurde über das Palästina-Orchester so lange geschimpft, bis Scherchen 38 nach Palästina kam und da Sommerkonzerte dirigiert hat. Ich habe ihn kennengelernt, dadurch, dass er sich einen Sommerfrack bei meinem Vater in seinem Geschäft bestellt hatte. Und der hat ihm gesagt, dass sein Sohn sein Musiker und der würde ihn so gern kennen. Er hat gesagt, da soll er doch unten an den Strand kommen, dann gehen wir spazieren. Das tat ich dann. Und da habe ich den Scherchen kennengelernt. Und Scherchen machte dann Konzerte mit dem Palästina-Orchester. Da gab es zum ersten Mal Schönberg.
Die beiden, ihre Freunde Brünn und Rosenberg, studierten also Komposition.
Bei Stefan Wolpe.
Bei Stefan Wolpe. Und haben die da auch schon ihre Kompositionen gespielt, oder?
Wenig. Ich habe sie nie gehört. Es gab Kompositionen aus dieser frühen Zeit, natürlich. Sie haben die komponiert. Aber es gab eben kaum mehr ein Interesse, sowas öffentlich aufzuführen. Und auch die Instrumentalisten interessierten sich eigentlich nicht für neue Musik. Auch ich habe bei meinen Lehrern damals in Palästina nicht ein einziges Stück wirklich avancierter Musik kennengelernt.
Wolf Rosenberg als Komponist ist ja auch gar nicht so bekannt, Werner Grünzweig, sondern eher eben der Publizist Wolf Rosenberg. Und deswegen ist es schön, dass wir einer seiner Kompositionen vielleicht mal spielen können.
Ja, aus der ganz frühen Zeit.
Sagen Sie ein bisschen was dazu.
Das ist eine Sonate, die er geschrieben hat, offensichtlich unter dem Einfluss von Stefan Wolbern. Schon ein Stück, das nicht mehr in der tonalen Harmonie ist. Das Stück ist eine Sonate pour le piano auf Französisch mit französischem Titel, die wir erst ganz kürzlich entdeckt haben. Die ist Wolf Hildesheimer gewidmet. Insofern ist das jetzt vielleicht das Beste, was wir vorspielen können. Thank you.
Diese Komposition, die Sonate pour le Piano von Wolf Rosenberg, ist datiert mit dem 10.02.1940 in Jerusalem. Ein unglaublich starkes Stück eigentlich, und man fragt sich unwillkürlich, weil es gibt nicht viele Kompositionen von Wolf Rosenberg. Und ich weiß das ein bisschen auch aus eigener Erfahrung und aus eigenem Leid, weil wir das Archiv, also den künstlerischen Nachlass von Wolf Rosenberg in der Akademie der Künste haben. Warum, glauben Sie, hat er so wenig geschrieben?
Es hatte sehr viel damit zu tun, dass er sehr weitgehend auch andere Interessen hatte. Er ist, nachdem er einen Dirigierkurs mit Scherchen, der ja 39 in Palästina war, in Tel Aviv mitgemacht hat, ist er mit Scherchen nach Neuchâtel gefahren, wo der dann im Laufe des Jahres 38 noch einen Dirigierkurs gehalten hat. Er hatte ja vorher von 36 bis 38 in Italien Philosophie, Geschichte, die verschiedensten Literaturfächer an Universitäten studiert, in Bologna und in Mailand. Seine Interessen waren nur bedingt für Musik. Er wollte eigentlich auch anderes machen und hat das auch immer gemacht. Und war sehr weitgehend dann auch beschäftigt mit Schreiben von Artikeln und von Abhandlungen, die er auch nie veröffentlicht hat. Der Rosenberg war sehr nachlässig im Umgehen mit seinem Nachlass sozusagen.
Und das, was er geschrieben hat, ist nicht ganz vollständig, leider Gottes.
Leider nicht.
Wir werden später dann noch auf Rosenberg als Komponisten zurückkommen, weil er hat Gott sei Dank auch Streichquartette geschrieben und das Lasalle-Quartett, Gott sei Dank, hat die dann gespielt und da gibt es auch Aufnahmen davon. Vielleicht machen wir einen kleinen Vergleich jetzt mit Herbert Brünn. Gibt es da auch Klavierstücke auch aus dieser Zeit ungefähr?
Herbert Brünn hat von Anfang an auch natürlich Klavierstücke geschrieben, da er Pianist war. Wir haben nicht eine vergleichbar aus dem Jahren 40, 39 von Rosenberg. Wir haben aber ein Opus 1 von Herbert Brünn, 5 Klavierstücke, die Evi Markov, dann hier später Evi Levin in New York studiert hat mit Herbert und sie 48 aufgenommen hat in New York. Und davon haben wir eine Privataufnahme, die lohnt sich zu hören. Thank you. Das war jetzt das Brunnsche Opus 1, 5 Klavierstücke von Evi Markov, Levin gespielt, 1948. Der Unterschied zwischen den Brunnschen und den Rosenberg-Klavierstücken, etwa aus derselben Zeit, wo sie bei Wolpe studierten, ist markant auch für ihre Persönlichkeit. Bei Rosenberg lyrischer, weicher und sehr ausdrucksvoll, bei Brunn schärfer, rhythmischer, jazzier. Brunn war ein ausgesprochen begabter, moderner Jazz-Pianist. Rosenberg hat auch zum Lebensunterhalt in Bars und Cafés Klavier gespielt, aber das war von einer ganz anderen Art als die von Brunn. Und das kann man an diesen Klavierstücken sehr gut sehen. Die sind sehr viel eckiger und weniger rund und romantisch wie die vom Rosenberg. Das entspricht auch der Verschiedenheit ihrer Persönlichkeiten. Sie erinnern merkwürdigerweise mich jetzt im Nachhinein sehr an die Schüler von Schönberg, an den Schönberg-Kreis, besonders seine beiden Schüler Webern und Berg. Brunn war der Webern von dieser Gruppe. Klein, scharf zusammengehalten, mit einer phänomenalen Diktion, etwas humorlos, dabei aber witzig in der Ausdrucksweise und eben sehr scharf. Während Rosenberg konziliant und viel toleranter war, er war in seiner toleranten Art aber sehr überzeugend. Er hat nie Kompromisse gemacht, aber er hat sie in einer toleranten Form dargestellt. Das war für mich sehr, sehr wichtig, denn vieles von dem, was ich von ihm lernte, waren Sachen, von denen ich vorher keine Ahnung habe. Meine Bekanntschaft mit neuer Musik datiert eigentlich auf meiner Bekanntschaft mit Brunn und Rosenberg. Durch sie habe ich viele Musik erst kennengelernt, die bei mir in der Familie überhaupt nicht, die gab es gar nicht. Und in Palästina gab es sie eben auch nicht. Und so habe ich da enorm viel durch diese beiden gelernt. Vielleicht mehr noch vom Rosenberg als vom Brunn, weil es eben so tolerant war. Er hat einen nicht vor den Kopf gestoßen. Er hat mich auch sehr angeregt, Sachen zu machen, zu denen ich überhaupt keine Lust hatte. Später zum Beispiel mich mit den Werken von Wagner auseinanderzusetzen. Das widerstrebte mir. Das wollte ich nicht. Ich hatte eine Abneigung gegen Wagner. Und das ist vielleicht verständlich angesichts von Wagners eklatantem Antisemitismus und dem Ausnutzen seiner Musik von den Nazis. Damit wollte ich nichts zu tun. Aber Rosenberg hat mir gesagt, dass man als Musiker, der sich für Schönberg und die Schönberg-Schule interessiert, nicht an Wagner vorbeigehen kann. Ob man ihn mag oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Aber kennenlernen muss man es. Und er hat mich dafür überzeugt, mal nach Bayreuth zu gehen. Und das haben wir 1966 zum ersten Mal getan und haben ihn da gesehen.
Aber Rosenberg mochte Wagner auch. Sehr. Nicht? Und er war ja auch, er hat ja ein berühmtes Buch geschrieben, nämlich Die Krise der Gesangskunst. Und das hat er Wieland Wagner gewidmet. Und er ist ja praktisch, er ist ja in Wahnfried sozusagen auch zu Gast gewesen. Nicht?
Ja, er wurde dann ein großer Freund von Wieland Wagner in den späteren Jahren, als er wieder nach Europa zurückgekommen ist. Rosenberg war ein leidenschaftlicher Gesangsliebhaber, immer schon gewesen. Und es gab bei uns nie wirkliche Streitigkeiten, außer wenn es um Besetzungen an der Berliner Staatsoper ging. Da hatten wir verschiedene Erinnerungen. Er war ja Statist gewesen als junger Mann, schon in seinen jungen Jahren in Berlin. Schwänzte er Schule, um an der Staatsoper als Statist auf der Bühne zu sein. Er wollte unbedingt Opernsänger werden.
Ich erwähnte ja schon, dass er später ein wirklich exquisiter Radiomusikjournalist, darf man gar nicht sagen, sondern Radiomusikkritiker geworden ist und viele, viele Sendungen gemacht hat, die auch noch zum Teil in unserem Programm inzwischen wiederholt werden können, weil sie immer noch aktuell sind. Und da hat er sich ganz verschiedenen musikalischen Problemen gewidmet. Unter anderem eben auch Interpretationsproblemen, die ja Walter Levin in seinem Leben ganz besonders am Herzen gelegen haben.
Ja, ich habe von Rosenberg mehr über Interpretation gelernt als damals von meinen Instrumentallehrern, denn er kannte sich aus mit Dingen in der Interpretation, die ich dann erst sehr viel später im Konservatorium oder an der Juilliard School, wenn überhaupt, gelernt habe. Er kannte sich sehr genau aus über die Aufführungspraxis in der Mozartzeit, schon sehr viel früher, als es in heutiger Zeit die sogenannte authentische Aufführungspraxis den Leuten beibringt, die zum Teil berechtigt und zum Teil gar nicht ist. Wir sollten uns mal eine solche Aufführung anhören.
Ein Stück aus einer Radiosendung über Mozarts Klavierkonzert.
Als nächstes steht das Mozartsche Klavierkonzert C-Dur, Köchelverzeichnis 467, auf dem Programm. Und zwar in einer Interpretation, der man mit gutem Grund eine gewisse Authentizität zusprechen kann. Denn es war sicher ein weit verbreiteter Brauch, dass der Solist bei den Orchestertuttis nicht die Hände in den Schoß legte, sondern improvisierend mitmachte, die musikalische Textur stützte und wo nötig auffüllte. Der Dirigent Hans Swarovski hatte schon längere Zeit sich mit dem Gedanken getragen, an diesen Brauch zu erinnern. Und als er in Friedrich Gulda einen Pianisten fand, der bereit war, bei einem derartigen Versuch mitzumachen, nahm er mit ihm und dem Wiener Staatsopernorchester einige der Mozart-Konzerte für die Firma Concert Hall auf. Nun ist das zu begrüßen nicht unbedingt um der Authentizität willen, sondern vor allem, weil die Darstellung der Werke auf diese Weise gewinnt. Während heutzutage das Historisieren in vielen Fällen nur Langeweile heraufbeschwört und den Kompositionen, um die es sich eigentlich handeln sollte, eher Schaden zufügen. Swarovski und Gulda haben nun außerdem noch zwei weitere wichtige Korrekturen an der gängigen Aufführungspraxis angebracht. Erstens bedeuten Fermate-Zeichen bei Haydn und Mozart in den meisten Fällen nicht, dass die betreffende Note verlängert werden soll, sondern dass an solchen Stellen ein Übergang improvisiert werden soll. Zweitens, und das betrifft nicht nur alte Musik, sondern auch noch die des 19. Jahrhunderts, wird noch immer an einer falschen, misslichen Art des Rubato festgehalten, nämlich an dem sogenannten ungebundenen Rubato. Während nur die Melodiestimme sich frei bewegen darf, die anderen Instrumente jedoch strikt den Takt wahren sollen. Gulda und Swarovski haben das an einigen Stellen im langsamen Satz demonstriert.
Hören wir uns jetzt mal an, wie das klingt, wenn Gulda im ersten Tutti vom Orchester gespielt, normalerweise allein vom Orchester gespielt, jetzt improvisierend da rein seine Soli spielt. Ich nehme an, Mozart hätte das mit größtem Vergnügen gehört und auch selber gemacht. Thank you. Das war jetzt Gulda, wie er in das Tutti hinein improvisiert. Jetzt ist die Sache aber so, dass er auch das Rubato beschreibt, der Rosenberg. Und da gibt es ja die zwei Arten von Rubato. In dem einen ist die Melodie frei, während die Begleitung, sozusagen die linke Hand im Klavier, ganz streng im Rhythmus spielt.
Das gebundene Rubato.
Das sogenannte gebundene Rubato, das war im 18. Jahrhundert durchaus üblich. Im 19. Jahrhundert hat man dann das freie Rubato erfunden, in dem beide Hände gleichermaßen Rubato spielen, auch die linke Hand sozusagen im Klavier oder die Begleitung im Orchester, sodass alles in dieser freien, nach vorwärts und nach hinten sich bewegenden Rubato-Bewegung mitmacht. Das ist nun heute immer noch üblich, und zwar auch bei Komponisten, wo das anscheinend gar nicht der Fall war, zum Beispiel bei Chopin. Der wird auch noch heute vielfach gespielt, als ob er dieses freie Rubato hätte, wo jeder spielen kann, was er will, und nicht das gebundene, wo nur die Melodielinie frei ist, während die Begleitung ganz streng ist. In einem Mozart-Konzert ist das eine ganz neue Erfahrung, wenn man das hört, wie das klingt, wenn der Solist seine Melodie frei spielt und die Begleitung im Orchester ganz streng im Rhythmus bleibt. Das ist hier der Fall.
Das war der zweite Satz von Mozarts Klavierkonzert in C-Dur, dirigiert von Hans Swarovski, und Friedrich Gulda ist am Klavier. Herr Levin, Sie sind 1945 nach Ende des Krieges dann in die USA ausgewandert. Was haben Ihre Freunde gemacht? Was hat Wolf Rosenberg und was hat Herbert Brünn gemacht?
Rosenberg wollte natürlich so schnell wie möglich wieder nach Europa. Rosenberg ging zuerst nach Zypern. Er hatte das Problem, dass er keinen gültigen Pass hatte. Der palästinensische Pass von der Mandatsbehörde, der war bei ihm schon ungültig geworden. Und er versuchte nun mit einem ungültigen Pass nach Europa zu kommen. Das war ja nun nicht ganz leicht nach dem Krieg. Und er blieb ja erstmal in Zypern hängen, das nahe ist an Palästina. Und da spielte er auch wieder in einer Bar und war da etwa 2 Jahre in Zypern, ehe es ihm gelang, doch noch ein Ausreisevisum zu bekommen, nach Zürich. Er ging nach Zürich und dann von Zürich aus nach Ost-Berlin zuerst, dann späterhin nach West-Berlin und Köln, München. Und so weiter. Und überall versuchte er Fuß zu fassen. Und man merkte sofort, dass er sehr große Begabungen hatte. Und er wurde von Zeitungen engagiert, Beiträge zu machen in Bereichen, die nichts mit Musik zu tun hatten, und Radiosendungen zu machen über die verschiedensten Gebiete. Und so kam er immer weniger zum Komponieren. Das war natürlich schade. Aber das dauerte einige Zeit, bis sich das wieder ändern würde. Brünn ging erst 1948 mit einem Stipendium nach Tanglewood bei Boston. Er hatte da ein Stipendium, um mit Aaron Copland zu studieren, in diesem wunderbaren Festival in Tanglewood, das es ja heute noch gibt, vom Boston Orchester geführt. Und in Tanglewood traf er dann die verschiedensten Leute, unter anderem Leonard Bernstein. Und mit dem hat er sofort angefangen, vierhändig Jazz zu spielen. Das muss man gehört haben. Ich habe es leider nicht gehört. Die Efi, die auch in diesem Sommer gerade in Tanglewood war, hat das gehört. Das muss hinreißend gewesen sein. Die haben sich da im Dormitory hingesetzt und Jazz improvisiert, diese beiden phänomenalen Jazzspieler und Pianisten. Und die Leute haben da zu Hunderten zugehört. Also da hat Brünn den Bernstein kennengelernt und der hat gleich bei ihm eine Festouvertüre bestellt zum Jubiläum von Weizmann, dem damaligen Präsidenten von Israel. Der hatte ein 25-jähriges Jubiläum. Ich weiß nicht mehr genau, was das Jubiläum war, aber es wurde gefeiert im Waldorf Astoria Hotel mit dem NBC Symphony Orchestra unter Bernsteins Direktion. Und da hat der Brünn eine Festouvertüre komponiert und die wurde da gespielt. Zuerst gab es die 5. Beethoven-Symphonie und dann die Brunnen-Festival-Ouvertüre und dann das Mendelssohn-Violinkonzert von Jascha Heifetz gespielt. Und Efi und ich waren im Publikum. Das war eine ganz besondere Angelegenheit natürlich für Brünn. Das ganze New Yorker Publikum, die ganze Haute Volée, alles, was Rang und Namen hatte, war zu diesem Konzert im Waldorf Astoria eingeladen.
Leider kein Mitschnitt.
Aber wir haben eine Aufnahme davon, die in Stuttgart gemacht worden ist, viel, viele, viele Jahre später, von dieser Weizmann-Festival-Ouvertüre von Brünn.
Thank you.
Das war die Festouvertüre Opus 8 von Herbert Brünn, eine ganz seltene Sache, auch deswegen, weil es nicht allzu viel für großes Orchester gibt von Herbert Brünn. Uraufgeführt 1949 zu Ehren von Chaim Weizmann im Waldorf Astoria in New York, hier in einer Aufnahme aus dem Jahr 1989 mit dem Württembergischen Staatsorchester. Herr Lewin, er hat dann bald auch Streichquartette geschrieben. War das zufällig oder steckte da irgendwie das Lasalle-Quartett dahinter?
Durchaus. Er war ja 48, 49 nochmal in Amerika geblieben, auf einem Stipendium an der Columbia University in New York und hat da auch Komposition studiert und war sehr aktiv im Organisieren von Konzerten und zum Beispiel einen Ballettabend, wo ein Ballett von ihm, die Nachtigall und die Rose, aufgeführt wurde und ein zweites abstraktes Ballett, Delineations genannt, und das Orchester dazu bestand aus Herbert Brünn am Klavier und Evi Markov-Levin am Klavier und Streicher, das LaSalle-Quartett. Da war ja gerade das LaSalle-Quartett an der Juilliard School gegründet worden, beziehungsweise wir hatten es aufgebaut und nannte sich also auch bereits LaSalle-Quartett. Und Herbert wusste, dass ich sehr interessiert bin, ein professionelles Quartett aufzubauen. Und wir haben ihn dann sehr angeregt, als er nach Israel 49 zurückging, er blieb dann von 49 bis 55 in Israel, ein Quartett für uns zu schreiben. Das dauerte noch etwas, aber 1952 hat er sein erstes Quartett geschrieben.
Wollte er nicht in den USA bleiben?
Nein, er wollte eigentlich nicht. Er hatte seine Bedenken immer gegen USA. Er ist dann nach Israel zurückgegangen und er hatte da auch eine Freundin. Er lebte sehr gerne damals in Israel, außerhalb von Holon, außerhalb von Tel Aviv. Amerika behagte ihm eigentlich nie so ganz recht. Es war ihm zu reaktionär, es war ihm zu geldorientiert. Brünn war eher etwas sozialistisch, wenn nicht sogar sehr sozialistisch orientiert. Zwar theoretisch, nicht praktisch. Er ging dann zurück und blieb auch 6 Jahre lang, bis er dann wieder nach Amerika, also über Europa nach Amerika kam.
Sodass also das erste Streichquartett
in Palästina Israel, geschrieben.
In Israel.
In Israel, das war ja dann schon Israel.
Genau.
Wir haben es im Mai 1954 in Cincinnati uraufgeführt und auch im Juni 1954, als wir dann für das INGNM-Fest nach Palästina kamen, im Beisein Brünns beim Festkonzert des amerikanischen Gesandten in Tel Aviv, haben wir das gespielt, so zwischen Mozart und Beethoven. Das war auch wieder ein Erlebnis für Brünn. Auch in Palästina kannte man ihn ja kaum als Komponisten.
Wie haben den Mitschnitt der Uraufführung von 1954?
Wir haben die Uraufführung in Cincinnati gemacht mit Richard Kapuscinski noch als Cellisten. Hören wir einen Teil des ersten Satzes daraus. Thank you.
Das war der Anfang des ersten Satzes von Herbert Brünns ersten Streichquartett Opus 18 aus dem Jahr 1952. Herbert Brünn hat sich ja dann bald auch der elektronischen Musik zugewandt. Er hat dann auch in den 60er Jahren ein ganz wichtiges Buch veröffentlicht. Das war überhaupt das erste deutschsprachige Buch zum Thema elektronische Musik und Computermusik. Das heißt Über Musik und zum Computer und war eine echte Pioniertat eigentlich im deutschsprachigen Raum. Wann hat er eigentlich begonnen, sich mit elektronischer Musik zu beschäftigen? Wahrscheinlich nicht in Israel, sondern dann,
nein,
als er wieder
gleich
in Europa war.
Also 1955 ist er nach Europa zurückgekommen. Und zwar zuerst, um im elektronischen Studio in Paris zu arbeiten. Da hatte man ihn eingeladen. Da gab es ein sehr frühes, sehr gutes elektronisches Studio. Da hat er zuerst an elektronischer Musik gearbeitet. Noch nicht an Computermusik, sondern an elektronischer Musik auf Tape. Und ist dann 1956 zum WDR nach Köln gegangen, wo das berühmte elektronische Studio war mit Stockhausen und Gottfried Michael König, und hat da ein Stück für zweikanaliges Tonband geschrieben, das heißt Anepigraphe. Da sollten wir mal ein Stück draus hören. Das war jetzt der Anfang eines zweikanaligen elektronischen Stückes, Anepigraphe geheißen, von 1957 von Herbert Brünn in Köln komponiert. Parallel zu solchen elektronischen Stücken, die er im elektronischen Studio machte, hat er auch immer instrumentale Musik komponiert. Im selben Jahr, 1957, auch ein zweites Streichquartett für uns, für das Lassalle-Quartett. Und wir haben die Uraufführung davon in Cincinnati am 1. April 1958 gespielt. Es ist erstaunlich, dass ein Komponist so verschiedene Musiken zur selben Zeit im Kopf tragen kann. Hier der Anfang des zweiten Streichquartetts Opus 23 von Herbert Brunn aus dem Jahre 57. Die Uraufführung am 1. April 1958 vom Lassalle-Quartett in Cincinnati. Das war die Uraufführung des zweiten Streichquartetts von Herbert Brunn, Opus 23, aus dem Jahre 57. Die Uraufführung war am 1. April 58 in Cincinnati durch das Lassalle-Quartett.
Da war aber Herbert Brunn nicht dabei.
Doch, für die Uraufführung, okay, wenn ich mich erinnere, war er in Cincinnati. Ab Mitte der 50er Jahre waren wir ja dann alle drei des Öfteren in Darmstadt bei den Ferienkursen für neue Musik. Da traf Brunn auf den Lejaren Hiller, der Leiter des ersten Studios für Computermusik war, an der University of Illinois. Das war etwas Neues damals, dass man mit Computer Musik machen konnte. Und er, Lejaren Hiller, hatte eine sogenannte Iliac Suite komponiert. Das war 1956 das erste Stück für Streichquartett und Computerklänge. Und das hat den Brunn ungeheuer interessiert. Der Lejaren Hiller hat den Brunn angeregt, doch nach Amerika zu kommen, hat ihm eine Tournee organisiert in Amerika, um da an verschiedenen Universitäten Vorträge zu halten. Und das resultierte darin, dass er den Brunn eingeladen hat, an die University of Illinois zu kommen, um dort sowohl elektronische wie Computermusik zu lernen und zu erarbeiten. Ab Mitte der 50er Jahre trafen wir uns also regelmäßig in Darmstadt. Der Brunn interessierte sich eben für diese elektronischen und Computermusikdinge. Ich wurde eingeladen vom Leiter, um da einen Kammermusikkurs zu unterrichten, weil Kohlisch, der ihn ursprünglich unterrichten sollte, einen Autounfall gehabt hatte. Rosenberg interessierte sich für Vorträge, die gehalten wurden, auch von Adorno, Nono und von Boulez, über theoretische kompositorische Dinge. Und so kamen wir da alle hin und trafen uns da alle nach vielen Jahren wieder an einem Ort, nachdem wir in den verschiedenen Erdteilen gewesen waren und nur brieflich in Kontakt geblieben waren. Ich hatte Rosenberg zum Beispiel 9 Jahre nicht gesehen, als wir mit dem Lassalle-Quartett im Haag unser Debüt spielten. Und er kam ins Künstlerzimmer und sagte, ja, Also Mozart ist ja okay und Bartok geht auch, aber Beethoven, muss das sein? Und das sagte ich, also hör es dir mal an und wir können uns ja dann später noch drüber unterhalten. Und das Publikum fand dann den Beethoven scheußlich, alles viel zu schnell und Rosenberg war hingerissen. Naja, wir spielten ja die beethovenische Metronombezeichnung, das war ihm immer schon wichtig gewesen. Jetzt waren wir also in Darmstadt mal wieder zusammen und ab Mitte der 50er Jahre wohnten dann alle in und um München. Da konnte man im Radio Aufnahmen machen und der Rosenberg konnte Vorträge halten und für die Zeitungen schreiben und wohnte zusammen mit dem Hildesheimer in der Nähe von Ambach am Starnberger See.
Aber auch Rosenberg hat dann auch ein zweites Streichquartett geschrieben.
Ja, also er hat dann auch auf unsere Anregung hin ein zweites Quartett geschrieben. Das haben wir dann auch in Cincinnati uraufgeführt, 57. Vielleicht sollten wir uns mal den Anfang von dem zweiten Rosenberg-Quartett, die Introduktion und das Allegretto anhören.
Es war der Anfang des zweiten Streichquartetts von Wolf Rosenberg, komponiert im Jahre 1957 und auch in Cincinnati uraufgeführt. Die Freunde Wolf Rosenberg, Herbert Brünn, Walter Lewin und Wolfgang Hildesheimer sind Thema in dieser Sendung. Und Herbert Brünn, das hatten wir schon gehört, der hat dann in Amerika die Chance bekommen, Computermusik zu machen. Sie haben sich dann noch gesehen, denn der war ja in Illinois. Das war ja nicht so irrsinnig weit entfernt.
Wir gingen mit dem Quartett öfter nach Illinois, spielten da und sprachen über die neuen Werke, die unsere Gruppe in Cincinnati inzwischen bestellt hatte. Und Brünn kam mit seinen Studenten, er hatte einen Performance-Workshop, eine Gruppe junger Studenten zusammengetrommelt, mit denen er Aufführungen neuer Musik machte, nicht nur in Illinois, sondern in ganz Amerika. Eine erstaunliche frühe Aufführungsgruppe neuer Musik, mit der er auf sehr hohem Niveau die neuesten, kompliziertesten Werke aufführen konnte. Und so kam er auch zu uns nach Cincinnati. Er war zuerst eingeladen am Computer Lab an der University of Illinois zu arbeiten und hat da eine Vielzahl Computerkompositionen mit einem eigenen Programm entwickelt. Ich würde gerne einen Teil einer Computerkomposition spielen, die heißt More Dust, mit Schlagzeug dazu. Kombiniert mit der Cincinnati Schlagzeuggruppe eine Computerkomposition.
Das war eine Komposition für Computer oder für irgendein Synthesizer-ähnliches Gerät, würde ich sagen, von Herbert Brünn, der zu dieser Zeit bereits Professor an der University of Illinois war.
Und in Illinois war offensichtlich ein wirklich guter Boden für Herbert Brünn, weil alle möglichen Leute und alle möglichen Wissenschaften dort sozusagen auf engem Boden zusammenarbeiteten und nicht die Kunst von den Naturwissenschaften, von den Computerwissenschaften, von den Kybernetikern getrennt war. Herbert Brünn bezeichnete sich ja auch selbst als Kybernetiker oder an Kybernetik sehr interessierter Mensch und er hatte ja in Heinz von Förster einen sehr interessanten Gesprächspartner.
Durchaus, einen geradezu außergewöhnlichen Gesprächspartner, den man gar nicht hoch genug einschätzen kann, der hierzulande noch viel zu wenig bekannt ist, in Amerika außerordentlich geschätzt wurde. Die Studenten schwärmen noch heute davon, was für ein vielseitiger und intelligenter Verbinder von den verschiedenen Metiers der damaligen und heutigen Kunstsphäre er vermitteln konnte.
Man findet ja in Büchern von Heinz von Förster auch alle möglichen Zitate von Herbert Brünn. Also man sieht da, wie eng die zusammen eigentlich über Dinge nachgedacht haben. Herbert Brünn selbst ist ja dann auch ein ganz charismatischer Lehrer geworden, der eine Anhängerschaft um sich scharte. Ja. In Amerika, in Illinois, wurden sie die Brünnites genannt. Und die sind ihm bis heute verpflichtet. Und das sind alles Leute, die viele Dinge miteinander verbunden haben, linguistische Studien, die Komposition, das Spielen von einem Instrument und natürlich sehr stark auch immer das politische Denken und auch irgendwo das utopische politische Denken.
Ja, besonders das utopische politische Denken scheint mir, denn sie wollten eigentlich eine neue Weltordnung konstruieren. Das hatten sie sich als Ziel gesetzt.
Das nannten sie die School for Designing a Society.
Ja, eine Schule, um eine Gesellschaft zu entwerfen.
Und Brünn hat aber sehr oft eben darauf bestanden, dass diese Sachen also nicht unbedingt jetzt nur der politischen Sphäre angehören, sondern alles ist eine Frage der Komposition. Nur er hat das sozusagen mit einer utopischen Sphäre, die ja irgendwo in der Kunst steckt, so stark verbinden können und so überzeugend verbinden können, dass diese Leute ihm also wirklich gefolgt sind.
Das hat auch sehr viel mit Sprache zu tun. Alles ging um Sprachgenauigkeit. Mhm. Karl Kraus stand da irgendwo im Hintergrund. Er war sehr kritisch über die Ungenauigkeit, mit der Menschen sich ausdrücken und damit der Verführung anheimfallen. Dass man sie mit Sprache verführen kann, dass sie überhaupt nicht genau wissen, was da gesagt wird oder was sie eigentlich meinen, wenn sie sprechen. Und er hat Leute kritisiert, wenn man Sprache ungenau verwendet hat, dann wurde er ganz böse. Und da musste man sehr vorsichtig sein, auch seine engsten Freunde.
Er hatte ja Glück, dass er ein so fantastisches Quartett, was inzwischen weltberühmt war, zum besten Freund hatte, nämlich den Walter Levin und seine drei Mitspieler. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch ein drittes Streichquartett, das er gemacht hat, auch wieder für das LaSalle-Quartett im Jahre 1960.
Wir haben 62 Uhr aufgeführt. Ja. Und da ist er auch mit einer Gruppe von Studenten extra nach Cincinnati gekommen, um das zu hören. Sollten wir vielleicht mal den Anfang vom dritten Streichquartett von Brünn hören.
Das war ein Ausschnitt aus dem dritten Streichquartett von Herbert Brünn aus dem Jahr 1960 in einer Einspielung aus dem Jahr 1963 durch das LaSalle-Quartett. Herr Levin, ist Wolf Rosenberg dann auch noch in die USA gegangen?
Ja, er ging auch noch 65 auf eine Vortragstournee in die USA, hatte aber schon vorher noch auch ein drittes Quartett für uns geschrieben. Und die Uraufführung haben wir am 18. Dezember 62 gespielt. Es kommt mir vor, als ob das vielleicht eines seiner besten Werke ist. Und wir möchten es am Ende der Sendung vorspielen. Also er kam 65 auf Vortragstournee und war dann 68 bis 70 Gastprofessor an der University of Illinois, auch wo ja der Brunn war. Der hat das mit eingefädelt und hat da einige Stücke, auch ein Musiktheaterstück namens Crockett, komponiert. 1970, 71 ging er nach Columbus als Gastprofessor für Komposition und Leiter des elektronischen Studios an der State University of Ohio. Und man bot ihm eine volle Professur an. Das hätte er sehr gerne angenommen, aber die Pamela wollte zurück nach Deutschland. Sie fand, sie hatte da nicht genug zu tun, hatte inzwischen Zwillinge bekommen und wollte unbedingt wieder selber aktiv werden. Und das
Pamela meinte, war seine
Frau. Pamela war seine Frau, die hatte er schon 68 in London geheiratet und sie wollte gerne zurück nach Deutschland. Er hat das etwas widerwillig dann auch getan und sie gingen zurück nach Deutschland. Da hat er dann wieder viele Radiosendungen und Musikreportagen machen müssen, damit er die Familie erhalten konnte, denn die Pamela bekam keinen Job zuerst und es ließ wenig Zeit zum Komponieren. Das ist ein Jammer. 72 bis 74 war er dann mal im elektronischen Studio in Utrecht, Institut für Sonologie, auf Einladung von Ludwig Michael König. Das war für ihn sehr wichtig. Die Freunde sind inzwischen beide gestorben. Rosenberg im Januar 96 in Frankfurt, Brunn 2002 in Illinois. Mit beiden waren Evi und ich noch ein letztes Mal zusammen. Brunn unterrichtete übrigens enthusiastisch bis zum letzten Tag. Wir waren praktisch dabei. Er war angeschlossen an ein Sauerstoffgerät, aber er unterrichtete noch. Und es waren immer die Studenten um ihn herum. Mit Rosenberg, den Evi und ich im Oktober 95 in seinem Frankfurter Wohnstift versuchten, konnte man blödeln, so wie eh und je. Das ging immer, trotz Alzheimers. Und dann ganz unvermittelt wechselte ich ins Hebräische. Marschlumcha, wie geht's dir? Und ohne zögernd kam die Antwort, Todaraba, Lora. Danke, nicht schlecht. Ich glaube, wir haben uns miteinander gefreut. Also zum Abschluss der Sendung jetzt der Anfang des dritten Quartetts von Wolf Rosenberg von 60, 61. Das ist eine Aufnahme der Uraufführung vom 20. März 62, gespielt vom Lassalle-Quartett, dem es auch gewidmet ist. Thank you.
Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie, erzählt in 26 Folgen. Wir brachten heute die 24. Folge unter dem Titel Wolf Rosenberg und Herbert Brünn, Komponisten großer Streichquartette und jahrzehntelange Freunde Walter Lewins. Die musikalischen Einspielungen waren Sonate pour le Piano von Wolf Rosenberg, gespielt von Rainer M. Klaas, Klavier. Danach Nummer 3 bis Nummer 5 aus den 5 Klavierstücken Opus 1 von Herbert Brünn mit Evi Markov, Lewin, am Klavier. Danach Ausschnitte aus dem Konzert für Klavier und Orchester Nummer 21 C-Dur, Köchelverzeichnis 467, von Wolfgang Amadeus Mozart mit dem Wiener Volksopernorchester unter Leitung von Hans Swarovski und Friedrich Gulda als Solist. Danach die Festival-Ouvertüre Opus 8 von Herbert Brünn, gespielt vom Württembergischen Staatsorchester unter Pierre Stoll. Ausschnitte aus seinem ersten Streichquartett, gespielt vom LaSalle-Quartett. Die Anepigraphe, eine elektronische Komposition für zweikanaliges Tonband. Und Ausschnitte aus dem zweiten Streichquartett Opus 23, gespielt vom LaSalle-Quartett. Sowie More Dust, ein Computer Piece with Percussion, gespielt von der Cincinnati Percussion Group, das alles Kompositionen von Herbert Brünn. Danach Ausschnitte aus dem zweiten Streichquartett von Wolf Rosenberg, gespielt vom LaSalle-Quartett, sowie Ausschnitte aus dem dritten Streichquartett von Herbert Brünn, ebenfalls interpretiert vom LaSalle-Quartett. Und abschließend das dritte Streichquartett von Wolf Rosenberg, interpretiert vom LaSalle-Quartett. Walter Lewin und das LaSalle-Quartett. Die nächste Folge unserer Gespräche mit Walter Lewin hören Sie in 14 Tagen.